ARD.
Welt macht China. Es geht hoch hinaus in dieser Weltmacht-China-Folge. Hier startet gerade die Rakete Langer Marsch 2F. Wir schauen ins All. Was macht China da genau und warum? Das übergeordnete Ziel bestehe darin, die nationalen Aufgaben der Weltraumwissenschaft schrittweise umzusetzen. Ein weiteres, an die Weltspitze aufzusteigen und eine große Weltraumwissenschaftsmacht zu werden. Das sagt hier Ding Shibiao, der Vizepräsident der Chinesischen Akademie für Wissenschaften. Bis 2045 möchte China der größte Player in der Raumfahrt sein. Die Technologie ist weit. Aber viel weiter als die der europäischen Raumfahrt? International arbeitet China an vielen Raumfahrtprojekten mit. Das ist super, aber es gibt auch Bedenken.
Klar ist auch, dass zum Beispiel das harmlose Thema Erdbeobachtung zum Klimawandelkontrolle natürlich benutzt werden kann, um auch auszuspionieren, in Anführungsstrichen, was macht die Gegenseite militärisch. Ja, in China sieht es so aus, als würde die Raumfahrt auch sehr stark einen militärischen Bezug haben.
Das sagt Jan Wörner, Ex-Generaldirektor der Europäischen Raumfahrtagentur ESA. Welche Pläne, geopolitischen und militärischen Ziele verfolgt China mit der Raumfahrtforschung? Was wissen wir und was wissen wir nicht? Denn China geht mit seinen Projekten nicht transparent um. Was das bedeutet, das hört ihr in dieser Folge von Welt macht China. Uns gibt es in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Joyce Lee. Jetzt aber erstmal nach China. Dort schauen wir uns an, wie weit die chinesische Raumfahrt ist und was die Leute davon so im Alltag mitbekommen. In dieser Folge sind wir, wie gesagt, im Weltall unterwegs und mit dabei ist ARD-Korrespondentin Eva Lambi-Schmidt.
Hallo aus Shanghai.
Vor ein paar Tagen hast du noch 30 Grad gehabt. Jetzt bist du zurück im milden Shanghai mit 22 Grad. Eva, du warst in Hainan. Das ist ja so bekannt als das Thailand Chinas. Das ist eine Insel ganz im Süden. Du warst da ja jetzt nicht zum Urlaub, sondern du hast dir etwas ganz Besonderes angeschaut. Und zwar einen Raketenstart. Das ist ja der Wahnsinn. Wie war es?
Es war mega. Es war das erste Mal, dass ich einen Raketenstart gesehen habe. Und das ist wirklich echt beeindruckend. Vor allem, wie hell der Himmel auf einmal ist und das mitten in der Nacht. Aber wie das war, das lässt sich am besten von vor Ort beschreiben. Deshalb habe ich euch mal eine Sprachnachricht mitgebracht. Ich war da an einem öffentlichen Strand. Von dort aus hat man einen guten Blick auf den Raketenstartpunkt und da waren auch echt viele Leute, die teilweise aus ganz China angereist sind.
Es sind so viele Menschen hier am Strand, das ist wirklich der Wahnsinn. Wir haben mittags schon, das heißt 12 Stunden vor dem Start, Leute getroffen, die hier mit Picknickdecken oder Campingstühlen und Proviant sich einen Platz gesichert haben. Die haben zum Beispiel Kartenspiele dabei gehabt, um die Wartezeit zu überbrücken, Sachen zum Snacken.
Das ist mein drittes Mal, dass ich einen Raketenstart miterlebe. Wir haben was zum Knabbern mitgebracht, Sonnenblumenkerne und Bier. Und wir spielen Karten, um uns die Zeit bis zum Start zu vertreiben. Mein Sohn ist 4 Jahre alt. Wir waren mit ihm am Strand und haben gesehen, dass ein Raketenstart stattfindet. Das wollte ich ihm zeigen, damit er das miterleben kann.
Gleich geht's hier los. Es ist 23.12 Uhr. Die Leute sind hier sehr gespannt, haben ihr Handy parat, bereit zum Start. Und da fliegt sie mit einem Feuerstrahl in die Luft, die chinesische Rakete Langer Marsch 7 mit dem Cargo-Raumschiff Tianzhou 8. Das soll die Astronauten auf der chinesischen Raumstation mit neuen Vorräten versorgen. Und um mich herum hier am Strand staunen und pure Begeisterung.
Ich sah die Rakete durch den Himmel schießen und die Nacht schien so hell wie der Tag. Diese spektakuläre Szene zu sehen, macht mich stolz auf die technologische Entwicklung unseres Landes. Nachdem ich das gesehen habe, bin ich überzeugt, dass unser chinesisches Raumfahrtprogramm wirklich beeindruckend ist. Ich bin 80 Jahre alt und ich habe zum ersten Mal einen Raketenstart gesehen. Das ist wirklich eine Ehre, das mitzuerleben.
Du bist ja selbst auch ein großer Raumfahrtfan. Also du weißt nicht nur voll viel darüber, du baust ja auch selbst Raketen in Miniatur. Wie kam es eigentlich dazu und was fasziniert dich daran?
Ja, das klingt jetzt etwas größer, als es ist. Es ist nur Lego, also keine große Sache. Ich habe hier in einem Spielzeugladen in China so Bausets gesehen aus chinesischem nachgemachten Lego. Und ich habe gedacht, das ist doch was für meine zwei Patenkinder. Das sind zwei Jungs, 7 und 9 Jahre alt. Und ich habe das natürlich nicht einfach so verschenkt, ohne es auch nicht selbst ausprobiert zu haben. Und dann habe ich diese Rakete, einmal den Langmarsch 2F und Langer Marsch 5 und die chinesische Raumstation Tiangong zusammengebaut und danach auch im Flugzeug mit nach Deutschland gebracht. Und das gab strahlende Kinderaugen. Wahrscheinlich hätte ich das aber auch als Kind gerne mal gebaut.
Und das ist ja auch bestimmt ein Teil dessen, wie China sein Raumfahrtprogramm propagiert. Also von klein auf können die Kids in China nicht nur sehen, sondern ja auch nachbauen, was es für Raketenmodelle gibt.
Ja, genau. Und um fair zu sein, sowas gibt's natürlich auch von der US-amerikanischen NASA. Aber ja, auch China propagiert seine eigene Raumfahrt sehr. Es gibt von diesen Bausätzen natürlich auch den chinesischen Mars Rover Zhurong, aber auch Astronauten, beziehungsweise wie sie in China heißen, Taikonauten. Die haben dann so eine chinesische Nationalflagge in der Hand. Es gibt auch mehrere Raumfahrtmuseen, auch touristische Ausflüge, die von Reiseagenturen extra angeboten werden. Da hat man dann zum Beispiel ein durchgeplantes Programm für einen Trip zum Beispiel zum Weltraumbahnhof Wenchang auf Hainan. Da geht es dann zuerst ins Museum, dann schaut man sich in der Reisegruppe noch gemeinsam die Sterne an, bevor es dann zum Strand geht oder auf eine Aussichtsplattform oder ins Hotel mit Fensterblick auf den Weltraumbahnhof, um eine Rakete starten zu sehen. Ich habe da in einem Programm auch gesehen, dass sogar ein Programmpunkt wortwörtlich heißt, Chinas Raumfahrtprogramm anfeuern. Das ist also schon was für Fans. Außerdem wird die Raumfahrt in den chinesischen Medien auch versucht, möglichst nahbar und alltäglich zu machen. Also, dass ein Astronaut zum Beispiel Instant-Nudeln gegessen hat. Sowas sind gute Bilder, kommt gut an. Instant-Nudeln sind ja auch was jeder im nächsten Family-Mart um die Ecke kaufen kann. Das hat einfach was mit dem Alltag hier zu tun. Aber ich habe auch schon gesehen, Reissamen, die im All gezüchtet werden und ein Solarpark, der im All gebaut werden soll, auch das bekräftigt den praktischen Nutzen der Raumfahrt. Das sind aber natürlich auch Überlegungen für eine mögliche Selbstversorgung im All, die auch Sinn ergeben.
Okay, also der Weltraum wird Teil der chinesischen Propaganda, kann man sagen. Wie so ein Raketenstart inszeniert wird, das hören wir hier. Da wurde am 30. Oktober die neue Taikonauten-Crew für die chinesische Raumstation in einer Zeremonie kurz vor dem Start noch gefeiert. Man sieht, wie die drei Taikonauten Cai Xuzhe, Song Lingdong und dann Chinas erste Raumfahrtingenieurin Wang Haozhe durch einen Gang gehen und der jubelnden Menge links und rechts hinter der Absperrung zuwinken. Ganz vorne steht der Chefkommandeur des bemannten Raumfahrtprogramms Xu Xueqiang. Die neue Crew grüßt ihn, sagt, wir sind jetzt bereit für die Mission, bitte gib uns Anweisungen. Dann werden alle drei Astronauten nochmal laut genannt. Anschließend das Kommando, die Mission durchzuführen. So sieht die Zeremonie aus, bevor es für die Taikonauten dann losgeht zum Start. Wir in Deutschland können diesen Start im Netz übrigens auch sehen. Eva, warum ist das Raumfahrtprogramm für China so wichtig?
China ist eine der Raumfahrtnationen neben den USA und Russland. Indien will jetzt als vierte Nation bald mitspielen in der bemannten Raumfahrt. Das ist also ein Spielfeld, was nur wenige beherrschen. Die Raumfahrt ist eine der Schlüsselindustrien der Zukunft. China hat die Ambition, weltweit führend zu werden, wie ja auch in anderen Zukunftstechnologien, sich als globaler Player zu etablieren. Und natürlich stärkt der Erfolg im All auch im Innern den Zusammenhalt und den Nationalstolz, hat also einige Vorteile für China.
Aber ist es denn gerechtfertigt, so stolz auf die eigene Raumfahrt zu sein?
Ja, ich denke schon. China kann stolz sein auf die eigene Raumfahrt. Welches Land hat schon eine eigene Raumstation außer China? Keines. Die Volksrepublik wurde ja auf Bestreben der USA von der internationalen Raumstation ISS ausgeschlossen. Und China hat dann gesagt, okay, dann bauen wir einfach eine eigene. Das hat funktioniert. Einfach war das bestimmt nicht. China sucht sich aber auch bewusst noch unerforschte Gebiete aus, um zu triumphieren. Zum Beispiel ist es China als erstes Land gelungen, vor 5 Jahren auf der erdabgewandten Seite des Mondes zu landen. In diesem Jahr hat eine Sonde sogar Gesteinsproben von dort gesammelt und mitgebracht. China hat außerdem Ambitionen auch auf dem Mars, hat einen Rover, das heißt ein Erkundungsfahrzeug, auf den Mars geschickt. Das haben zuvor sonst nur die USA geschafft. China steht also im All in direktem Wettstreit mit den USA, kann da gut mithalten, ist in manchen Bereichen zwar hinterher, in manchen Bereichen aber auch den USA zuvorgekommen. Und das, obwohl die chinesische Raumfahrt ja noch gar nicht so alt ist, also zumindest die bemannte ist noch relativ jung, erst 32 Jahre.
Okay, das ist echt jung. Die erste bemannte Raumfahrt der USA ist 63 Jahre alt. Viele sprechen ja auch davon, dass jetzt so das neue Zeitalter des Weltallrennens angebrochen ist. Welche Bedeutung hat die Raumfahrt denn für China, also auch politisch oder auch geopolitisch gesehen?
Geopolitik spielt schon eine Rolle. Also der Weltraum ist quasi ein erweiterter Raum der Geopolitik. Wir leben in einem Jahrhundert, in dem die internationale Ordnung ins Wanken gerät, in dem sich vermehrt Blöcke bilden, demokratisch regierte Länder auf der einen und Autokratien auf der anderen Seite. Und diese Konfliktlinien spiegeln sich auch im Weltall wider. Wer Macht im Weltall demonstriert, der hat diese auch auf der Erde. Die Befürchtung ist allerdings, dass Raumfahrttechnologien auch militärisch genutzt werden könnten. Also, dass Kriege zukünftig auch im Weltall ausgetragen werden könnten. Mehrere Staaten haben ja bereits sogenannte Antisatellitentests durchgeführt. Das heißt, zu Testzwecken oder auch zur Abschreckung ihre eigenen Satelliten abgeschossen. Dazu werden dann spezielle Raketen vom Boden aus abgefeuert. Die USA, China, Indien und Russland haben solche Tests schon durchgeführt. Das ist etwas, was man theoretisch auch mit gegnerischen Satelliten machen könnte. Diese Gefahr wurde erkannt, auch die Gefahr von Trümmerteilen und Weltraumschrott. Und deshalb hat sich eine Mehrheit von Staaten in der UN 2022 geeinigt, solche Tests künftig zu unterlassen. Alle großen Raumfahrtnationen haben für diese Selbstverpflichtung gestimmt, auch China.
Was sagt denn die chinesische Seite zur angeblichen militärischen Nutzung im Weltall?
Die chinesische Staats- und Parteiführung distanziert sich offiziell von militärischen Absichten im All, sagt, sie sei friedlich im All unterwegs, im Gegensatz zu den USA, die das Weltall offen als Schlachtfeld betrachten würden. Das meinte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums. China wirft hier den USA vor, die Sicherheit, Entwicklungsrechte und Interessen anderer Länder im Weltall zu gefährden und fordert die USA auf, ihre militärischen Ambitionen im All zu beenden und auch einen Beitrag zu leisten zur Sicherheit für alle. Internationale Experten kritisieren aber auch China, dass die chinesische Raumfahrt doch auch einen starken Bezug zum Militär hätte.
Ja, zum Beispiel hat der ehemalige Generaldirektor der Europäischen Weltraumagentur ESA auch diesen militärischen Bezug hergestellt. Den haben wir ja zu Beginn der Folge gehört. Ja, und jetzt höre ich aber auch so starke Spannungen zwischen den USA und China raus.
Ja, dazu muss man wissen, dass die USA und China sich insbesondere im Weltall nicht gut vertragen. Wie gesagt, China wurde auf Bestreben der USA aus der internationalen Raumstation ISS ausgeschlossen. Kommunikationskanäle wurden gekappt und das hat schon geopolitische Ausmaße auch und Auswirkungen auf die Beziehungen beider Länder.
Wie sieht das denn jetzt aus? Also woran arbeitet China gerade? Was ist so das nächste Ziel in ihrer Raumfahrttechnologie?
In naher Zukunft steht erstmal der Mond im Fokus. China will bis 2030 Menschen zum Mond bringen und dazu laufen die Vorbereitungen, also Forschungsexpeditionen auf dem Mond, um mehr herauszufinden und dann soll es ab 2028 noch konkreter werden.
2028到2035年继续运营中国空间站，论证实施 Ding Chibiao ist stellvertretender Leiter der Chinesischen Akademie der Wissenschaften und hat Mitte Oktober Chinas Ziele verkündet bis 2050. Er sagt, bis 2035 solle auf dem Mond eine internationale Mondforschungsstation gebaut werden. Es soll in dieser Zeit zudem 15 Satellitenmissionen geben und bis 2050 insgesamt planmäßig 30 wissenschaftliche Raumfahrtmissionen, um dann in Schlüsselbereichen der Raumfahrt Weltklasse zu erreichen, so Ding. Um Menschen auf den Mond zu bringen, braucht es aber natürlich noch mehr. Es braucht Fortbewegungsmittel, also zum Beispiel einen Rover, in dem auch Astronauten Platz haben. Daran arbeitet China gerade. Es gibt da einen Ausschreibungswettbewerb, wer den Rover entwickeln darf.
Shanghai Hangtian Jishu Yanjiu Yuan he Kongjian Jishu Yanjiu Yuan Tuandui.
Das ist Lin Qiqiang, Sprecher der chinesischen bemannten Raumfahrtagentur, und er erklärt, zwei Teams von zwei verschiedenen Raumfahrtakademien hätten sich da schon durchgesetzt nach zwei Bewerbungsrunden und sie haben schon jeweils einen Prototypen entwickelt und in der Finalrunde wird sich dann entscheiden, wer den Auftrag für sich gewinnt.
Wow, also da ist ordentlich etwas im Gange.
Ja, und für eine bemannte Raumfahrtmission braucht es auch eine entsprechende Rakete. Der Lange Marsch 10 soll das werden und das soll Chinas erste wiederverwendbare Rakete werden. Das heißt, dass dann, wenn nach dem Start der untere Teil der Rakete abgeworfen wird, dass dieser dann wieder sicher auf der Erde landen und beim nächsten Mal genauso wieder benutzt werden kann. Das ist natürlich viel günstiger, als wenn man jedes Mal eine neue Rakete bauen muss, und Pionier davon ist Elon Musk mit seiner Falcon 9 und dem Starship. Das war auch für die US-amerikanische NASA ein Gamechanger, weil die Nutzung dieser Raketen viel, viel günstiger ist. China eifert dem jetzt nach und es gab da jetzt im Sommer von einer chinesischen staatseigenen Firma auch den ersten Test dazu, aber ist noch alles in der Testphase.
Jetzt soll Elon Musk ja auch Regierungsmitglied in den USA werden und offenbar hat er schon einmal einen chinesischen Nobelpreisträger getroffen. Das heißt, ja, da gibt es ein gegenseitiges Interesse, ne?
Ja, Musk hat wohl im Detail zugehört, was der chinesische Physiker Chao Chongqing zu erzählen hatte. Chao war wohl sehr beeindruckt von Musks Neugier. Das hat er im chinesischen Staatsfernsehen erzählt. Aber China ist mindestens genauso neugierig. China arbeitet wie Musk auch an einer großen, schweren Rakete, die große Lasten transportieren können soll. Und die soll Ähnlichkeiten haben mit dem Starship von SpaceX von Elon Musk. Die erste Version von China ist bis 2030 geplant. Da ist China gut im Rennen. Die USA sind definitiv Pionier, was wiederverwendbare Raketen angeht. Und naja, wenn wir nach Europa blicken, da hängt Europa etwas hinterher.
Danke, Eva Lambi-Schmidt. Wie weit die chinesische Raumfahrt der europäischen tatsächlich voraus ist, das hören wir jetzt. So, wir reden jetzt mit Cui Mu aus dem Weltmacht-China-Team. Cui Mu, von dir weiß ich, du bist ja auch Weltraumfan. Wie bist du denn im All unterwegs?
Also unterwegs bin ich nicht. Ich bin schlichtweg kein Astronaut, aber habe ein astronomisches Teleskop zu Hause und mache damit Bilder von Planeten wie gerade diese Monate Jupiter oder Mars, wenn das Wetter zulässt. Ich habe zwar das Teleskop auch auf die ISS, also die Internationale Raumstation, ausgerichtet, aber es ist mir noch nie richtig gelungen.
Okay, aber hoffentlich dann beim nächsten Mal. Du hast ja journalistisch auch viel zur Raumfahrt berichtet, unter anderem für die Deutsche Welle. Eva hat eben schon etwas angedeutet, dass China mit der Raumfahrt ziemlich weit ist. Wie weit ist die chinesische Raumfahrt im Vergleich mit der europäischen? Also wo steht Europa da?
Ein direkter Vergleich ist immer schwierig, weil China und Europa jeweils eigene Stärke oder Know-hows haben. Die ESA steht für European Space Agency und ist die Weltraumorganisation Europas. Die ESA hat vor wenigen Jahren eine Sonde zum Saturn und seine Trabanten geschickt und das war wirklich einzigartig in der Menschheitsgeschichte, muss ich sagen. Mhm. Aber es ist tatsächlich so, dass Europäer in viele, also leider zu viele Hinsicht schon abgehängt sind.
Okay, was meinst du denn genau mit abgehängt?
Technologisch sind Europas Trägerraketen wie Ariane oder Vegas, die Galileo-Navigationssysteme oder Copernicus-Erdbeobachtungssysteme, die sind ziemlich veraltet. Die Namen klingen zwar für europäische Ohren ziemlich nach Prestige, aber die Technik gehört leider nicht mehr zur neuesten Generation.
Und warum ist das dazu gekommen?
Das kann ich nur grob einschätzen. Also ESAs Budgetrahmen beträgt nur ein Drittel von der amerikanischen NASA. Dazu kommen noch die zähen Zusammenarbeiten zwischen Dutzenden europäischer Ländern. Das ist vieles teurer und die finanziellen Mittel sind begrenzt. Im Gegensatz investiert China jetzt immer mehr Geld in die Raumfahrt. Das hat Jan Werner beobachtet. Er ist der ehemalige Chef der European Space Agency ESA und aktuell der Präsident von ACATEC, der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften.
Man muss sagen, eine astronautische Raumfahrt zu machen, ist um so viele Faktoren teurer, als Satelliten ins All zu schicken. Und wenn sie das können und wiederholt gemacht haben und auch noch eine Raumstation gebaut haben, dann reden wir hier tatsächlich über sehr hohe Beträge, die wir aufwenden müssten, wenn wir dasselbe tun.
Also weniger Gelder, das heißt auch weniger Möglichkeiten. Und persönlich habe ich den Eindruck, bei der Zusammenarbeit mit China spielt Europa auch zunehmend eine Juniorpartnerrolle, hat also eine untergeordnete Rolle und weniger Einfluss.
Okay, wo wir jetzt schon dabei sind, welche Zusammenarbeit gibt es denn zwischen Europa und China in Sachen Weltall?
Das sind ziemlich viel. Wenn chinesische Raketen starten, unterstützen Europäer oft mit ihren Navigationsstationen auf der Erde. Oder bei chinesischen Mondmissionen, da versuchen europäische Wissenschaftler immer ihre Instrumente einbauen zu lassen auf chinesische Sonden. Zum Beispiel bei der Chang'e-4-Mission 2019 oder Chang'e-6-Mission im Mai dieses Jahres. Diese zwei Missionen waren besonders interessant, wie Eva gerade eben auch erwähnt hat, weil vorher noch kein Land geschafft hat, mit einem Roboter auf der Mondrückseite zu landen und sogar Gesteine zurückzubringen.
Ja, das war ja wirklich ein Durchbruch in der Raumfahrtforschung. Aber was genau haben in diesem Fall die europäischen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen mit dieser chinesischen Sonde Chang'e 6 gemacht? Also was war ihre Rolle in dieser Mission? Weil du ja auch meintest, dass Europa in der Zusammenarbeit mit China, mit Chinas Raumfahrt ein Juniorpartner ist.
Also Wissenschaftler zum Beispiel vom französischen Forschungsinstitut für Astrophysik und Planetologie in Toulouse, die haben einen Radondetektor entwickelt, um die radioaktive Gasse und die Strahlungen am Mond-Südpol zu messen. Das könnte dabei helfen, dort Spuren von Wasser zu finden. Man vermutet im Mond-Südpol Wassereis. Dann gab es noch weitere europäische Wissenschaftler von der ESA und dem schwedischen Institut für Raumphysik. Sie haben auch einen Detektor für Negativionen entwickelt und ihn auf dem Mond an Bord von chinesischer Sonde geschickt. Also Ionen sind elektrisch geladene Atome oder Moleküle. Diese Entdeckung hilft bei weiteren Missionen und Forschungen auch auf dem Mond.
Du hast ja auch diese europäischen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen besucht, die bei dieser Mission waren und die dabei geholfen haben, die Gesteine von der Mondrückseite zur Erde zurückzuholen.
Ja, ich war im Mai in Toulouse in Südfrankreich. Da waren einige europäische Wissenschaftler schon zurück von Hainan, wo die chinesische Sonde Chang'e 6 startet Richtung Mond. Da habe ich mit Olivier Gasnor gesprochen. Er erforschte die chemische Zusammensetzung von Oberflächen der Objekte in unserem Solarsystem wie Mars oder Mond. Und der Radondetektor ist es quasi sein Baby. Beim Interview habe seine Augen wirklich geglänzt und da kann man sehen, vielleicht kann man auch hören und sein Gesicht ist aufgeleuchtet, als er vom Raketenstart berichtet hat.
The people that were in the street or on the beach really mixed with the population and to see this
Hier erzählt Olivier Gasnor ziemlich begeistert, wie man hören kann, dass die Leute am Strand und auf der Straße waren, um den Start zu sehen.
So you were not in the mission control, you were among all the crowds on the
beach.
Es wäre sehr aufregend gewesen, den Start zu sehen und mitzubekommen, wie sehr sich die Menschen darauf freuten. Als Wissenschaftler sei das etwas Wundervolles gewesen für ihn. Er stand mitten in der Menge mit den Menschen.
Ja, und die Stimmung dort scheint ihn wohl ganz schön geflasht zu haben, ne?
Genau, ja.
Aber zurück zum Thema. Europäische Wissenschaftler sind Juniorpartner, aber was bedeutet das für sie selbst? Also was haben sie eigentlich dann davon?
Also einerseits sind Europäer tatsächlich nur die Passagiere auf chinesischer Sonde, andererseits kriegt Europa auch wertvolle Daten von Chinesen. Pierre Posquet von der französischen Raumfahrtbehörde CNES fasst zusammen.
The principle is that we don't exchange funds. One institution provides the transport and the system, the other institution provides the instrument.
Er sagte, im Prinzip gibt es keinen Geldtransfer zwischen Europa und China für diese Mission. Der eine ist zuständig für Transport und das Gesamtsystem und der andere für wissenschaftliche Instrumente. Die Ergebnisse sind verfügbar für beide Seiten. Und ganz wichtig, die europäischen Wissenschaftler haben privilegierten Zugang auf diese wertvollen Gesteine von der Mondrückseite. Die Amerikaner sind wohl wirklich neidisch drauf.
Wenn ihr mehr zur Konkurrenz China und USA hören wollt und was da noch kommen könnte, dann hört unsere letzte Weltmacht-China-Folge. Die heißt Trump vs. China, ein neues Kapitel im globalen Machtspiel. Die kam direkt nach der US-Wahl raus, aber jetzt erstmal wieder zurück ins All. Die USA haben mit dem Wolf Amendment von 2011 der NASA verboten, mit China zusammenzuarbeiten. Washington hat Bedenken gegenüber der chinesischen Raumfahrt und einer der Gründe, China könnte die Raumfahrttechnologie fürs Militär verwenden.
Ja, wir haben vorher auch schon gehört, Jan Wörner, Ex-Generaldirektor der ESA, der hat gesagt, dass Militär und Raumfahrt in China einen sehr engen Bezug haben.
Ja, in China sieht es so aus, als würde die Raumfahrt auch sehr stark einen militärischen Bezug haben. Aber wie gesagt, das ist auch in anderen Ländern, auch in Amerika. Die NASA selber macht nicht so fürchterlich viel, was militärisch ist, aber sie bereitet natürlich Technologien vor, die dann eben auch von anderen militärischen Einrichtungen genutzt wird. Das ist in allen Bereichen so, da ist die Raumfahrt kein Sonderthema.
Aber da muss man auch sehen, dass Chinas Raumfahrtprogramme sehr intransparent sind. Genau dadurch gibt es sehr viel Bedenken. Zum Beispiel während ISS fast alle Weltraumspaziergänge live streamt, machen Chinesen nur einen Teil davon. Manchmal gibt es nur eine Pressemitteilung mit einem einzigen Satz. Also sie sagen nicht einmal grob, was die Astronauten während des Spaziergangs da draußen gemacht haben. Auch die Starttermine der Raketen oder die Crew, die bald zur Raumstation fliegen, werden normalerweise erst 2-3 Tage im Voraus bekannt gegeben, trotz sehr hohem Interesse bei begeistertem Publikum. Übrigens, die meisten chinesischen Astronauten sind auch Offiziere von der Volksbefreiungsarmee. Meiner Meinung nach befeuert diese Intransparenz das Bedenken gegenüber Chinas Militäreinfluss bei Raumfahrtprogrammen, obwohl sie wirklich coole Spitzensachen machen wie Mond- oder Mars-Missionen.
Danke dir, Cui Mu aus dem Weltmacht-China-Team. An Cui Mu in Deutschland noch eine letzte Frage. Was ist denn die Aufgabe Europas, wenn Chinas Raumfahrt immer erfolgreicher wird und stärker heranprescht?
Mehr Geld investieren, das ist ja die Grundvoraussetzung und auch dringend nötig, weil Raumfahrt zukunftsgewandt ist. In China sagt man mittlerweile sehr oft, dass die chinesische Nation damals den Ozean und das Zeitalter der Entdeckung verpasst hat. Und der gleiche Fehler darf im Zeitalter des Weltalls auf gar keinen Fall wiederholt werden, sonst würde wieder Jahrhunderte der Demütigung kommen. Ich wünsche, dass Europäer auch das gleiche Gefühl der Dringlichkeit haben, sodass man neben mehr Investitionen auch die Bürokratie abbaut. Und ganz wichtig, internationale Zusammenarbeit stärken, damit Europa nicht den Anschluss verliert. Technologisch meine ich.
An Eva Lambi-Schmidt die Frage, wie könnte Chinas Raumfahrt die internationale Raumfahrt langfristig verändern?
Ich denke, dass Chinas Raumfahrt kurz- und langfristig den Wettbewerb international befeuert. Es gab ja in der internationalen Raumfahrt eine Zäsur. Seit 50 Jahren stand kein Astronaut mehr auf dem Mond. Das Kapitel war geschlossen. Die NASA hatte auch 2011 ihr prominentes Space Shuttle-Programm eingestellt. Und dann brauchte es in den USA erst wieder Elon Musk mit seiner günstigeren und wiederverwendbaren Rakete und auch seinen Ambitionen auf dem Mars. Der hat da wieder Schwung reingebracht. Und auch China China tut das, indem China sagt, hey, wir schicken bis 2030 wieder einen Astronauten zum Mond und wollen auch zum Mars. Und es gibt da quasi, wenn man so will, eine zweite Etappe des Wettstreits in der Weltgeschichte der Raumfahrt. Und ich denke, meine Einschätzung, da wird China mit seiner Geschwindigkeit, Technologien voranzutreiben, sicher Druck machen.
Was meint ihr, brauchen wir hier in Europa eine größere Begeisterung für die Raumfahrt? Schreibt uns eine E-Mail an weltmachtchina@rbb-online.de. Anregungen, Lob und Kritik sind wie immer willkommen. Und hier noch ein Podcast-Tipp. Spontan, lustig und herzlich und absolut einzigartig. Das ist der neue Podcast Kim und Klaus. TV-Moderatorin Kim Fischer und Berlins Ex-Bürgermeister Klaus Wowereit nehmen euch mit auf eine ganz besondere Reise durch die Geschichten aus ihrer Heimatstadt Berlin, ihrer Kindheit und aus ihrem Leben. Ob es jetzt um Anekdoten aus der Promi-Welt geht, um tiefgründige Gespräche zu Dingen, die uns als Gesellschaft angehen oder einfach freche Berliner Lebensart. Kim und Klaus gibt es jetzt jeden Freitag überall, wo es Podcasts gibt und auch in der ARD-Audiothek. Genauso wie unseren Podcast Welt macht China. An dieser Folge haben mitgearbeitet Eva Lambi-Schmidt, Zoe Mu, Fanny Michaelis und Astrid Freieisen, die die Folge redaktionell betreut hat. Vielen Dank an Jan Wörner von Arkatec und alle anderen Gesprächspartner und Partnerinnen aus China und Europa. Technik und Ton, Grit Künzel und David Schöpe. Zum Weltmacht-China-Team gehören außerdem Benjamin Eisel, Steffen Wurzel, Ruth Kirchner, Marc Krüger und Axel Dorloff. Tschüss und bis bald, ich heiße Joyce Lee.